Boah, Alter, das riecht aber auch nach Bier hier. Das ist ja widerlich. Irgendwie morgens, irgendwie direkt gleich, wenn du aufstehst. Und alles ist noch im, weiß ich, irgendwie noch im Delirium. Und Thomas Wagner halt kommt gleich mit einer Bierdusche hier rein. Das ist ja finster, du. Das ist ja wirklich finster. Glückwunsch, Geysir. Ihr seid wieder erstklassig.
Dankeschön. Wir sind
nach
durch.
Gefühlten 25 Jahren. Ihr seid durch.
Nee, der HSV war lange nicht in der ersten Liga, aber er war nie weg. Ich zitiere meinen Trainer. So.
Nein, weg war die wirklich nicht, aber das war ja sensationell. Also es war ja sensationell. Wie fühlt man sich jetzt eigentlich so als HSV-Fan? Wenn man einfach so lange in der Enklave war und plötzlich ist man wieder in Sichtweite mit Bayern München, Borussia Dortmund. Also man ist gefühlt schon wieder Europapokalsieger.
Also, nee. Das bitte, das ist so euer Brett. Also da habe ich auch keinen gesehen, der irgend sowas gesagt hat. Also 7 Jahre zweite Liga, die machen schon demütig. Das wäre nur in Müngersdorf sicherlich so der Fall, lieber Mike. Also ich habe mir den Samstag ja einfach so wie ein normaler Fan einfach, habe ich mir die gemacht. 14 Uhr Start, erst ein bisschen noch was essen im Portugiesenviertel in Hamburg. Es war ja auch gleichzeitig Hafenfest. Es war wunderbar, es war warm, die Stadt hat so richtig vibriert, geflirrt und dann in die Unabsteigbar. Das ist an der S-Bahn Stellingen, falls du dich auskennst.
Ja, sehr gut sogar.
Und da einfach nur viel Bier getrunken, wahnsinnig viele HSV-Fans gesehen und dann so viele, die einen noch gefragt haben, was denkst du denn? Und du hast selber auch gemerkt, wenn du die Frage umgekehrt gestellt hast, also eigentlich haben alle gesagt, heute muss es klappen, aber... Weil sie natürlich alle Angst hatten, dass das passiert, was dann nach 7 Minuten passiert ist. Denn Ulm war ja, das war ja grotesk, wie gut die waren in der ersten halben Stunde bis zum Elfmeter.
Ja.
Und dann ins Stadion und man hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bewusst war, also es gab gar nicht, du hast ja oft, wenn du ins Stadion kommst, so diese Stadionbeschallung, ne? Das gab es gar nicht vorm Spiel. Es kam alles nur von den Rängen und reingekommen mit meinen Jungs, mit denen ich seit Jahren fahre, da habe ich schon gedacht, okay, wenn du hier jetzt ein Streichholz reinhältst, dann explodiert diese Hütte. So laut, so unfassbar dicht, so eine Atmosphäre. Also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Und dann vorne bei den Liedern, bei den Hymnen und sowas. Also echt Pippi in den Augen. Und ich glaube, da ging es ganz vielen so. Spiel, erst habe ich ja gerade gesagt, Schockstarre, weil Ulm so gut war. Und dann sagen wir mal, nach dem 4-1, da fängst du dann selbst als HSV-Fan an, nachzudenken, boah, das könnte ja heute wirklich klappen. Beim 4-1 kam dann irgendeiner, ich glaube, der kam aus Reihe 8 nach unten geflogen. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Ich war Reihe 2, der hat mich einfach über den Haufen gemäht. Ja. Ich bin dann vorne über die Sitzreihe drüber gefallen. Mein Schienbein sieht aus, als wenn ich das Ding selber reingekrätscht hätte. Aber gut, das ist alles egal. Sieht aus wie früher auf dem Horeb in Aich bei Andernach. Es ist alles egal, wir sind aufgestiegen. Da kann man ja auch mal ein kleines Opfer bringen. Es war einfach geil, muss man ehrlich sagen.
Und wer dann in einem wunderschönen, also es sieht wirklich verdammt gut aus. Also er ist wirklich der Brad Pitt der Fußballreporter. Das muss man seit gestern wirklich sagen. Wer dann wirklich ein Foto postet mit einer Pornobrille, die ich noch nie gesehen habe an dir, plus dieses wunderschöne blau-weiße Trikot des HSV, habe ich die auch noch nie drin gesehen. Ich bin jetzt ein bisschen neu verliebt und ich muss ganz ehrlich sagen, wer es auch noch schafft, nach gefühlten 387 Folgen, das Rosamunde des deutschen Fußballs wirklich so zu verzaubern, der hat vor allen Dingen eine Pornobrille und eins nämlich.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, da sind wir mittendrin. Also wo gibt's die Brille? Hashtag unbezahlte Werbung. Das ist ja unfassbar.
Die hat mir meine Tochter, hat die mir empfohlen in Innsbruck vor 5 oder 6 Jahren.
Ah, das ist mir klar, dass das deine Tochter war. Das kann nur deine Tochter gewesen sein.
Ja, und dann habe ich so, weil den ganzen Tag hat die Sonne so drauf geknallt. Ja. Und dann sollte ja auch keiner sehen, wie gerührt ich war. Dann habe ich einfach die Pornobrille angezogen.
Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
Das Bild ist überragend, ne?
Also das ist überragend.
Ja, also mit meinen Jungs und dann dahinter, also es macht, ja, macht mich immer noch glücklich, wenn ich sehe.
Absolut. Also wenn ihr das mal gucken wollt, bitte einfach bei Eier, wir brauchen Eier, alles in einem geschrieben, bei Instagram, folgt uns, guckt Pornobrillen, guckt den blau-weißen Wahnsinn. Es ist wirklich, also dieses Foto geht auf jeden Fall in die Geschichte ein.
So aber zwei Sachen noch dazu. Ja. Als man dann nach dem Spiel so zur Bahn ist und in der S-Bahn, also es war, du hast nur in glückliche Gesichter geguckt, aber jetzt gar nicht so, weil du das eben echt gesagt hast, so total überschwänglich und darum geschrien Europapokal, sondern irgendwie haben die Leute, hattest du das Gefühl, die haben alle gedacht, das kann nicht wahr sein, wir haben es wirklich geschafft. Also das war irgendwie so, alle waren auch so ein bisschen abgekämpft, kennst du das?
Ja klar, ja, logisch.
Wenn du auf sowas so hingearbeitet hast und ich bin mir übrigens nicht sicher, was passiert wäre, wenn Heuer Fernandes nicht den Elfmeter hält, den ich übrigens so einen geilen Typen, also in so einer Situation dann noch da zu sein, keine Nerven zu haben, also bitte über alle diskutieren, nee, nicht über alle, klar, aber auf gar keinen Fall über den Torhüter diskutieren, wenn ich das zur Personalplanung sagen darf. Und eins finde ich ja, ich weiß nicht, wie du das, die Bilder sind natürlich dann imponierend, aber ich frage mich dann immer, wenn ich so einen Platzsturm sehe, ich habe oft das Gefühl, da rennen ein paar auf dem Platz und manche rennen einfach nach, um nachzurennen, weil von den Spielern ist ja dann innerhalb von einer halben Minute keiner mehr da, weil das macht ja keinen Sinn. Und dann, da sind Leute mit Rasenstücken an mir vorbeigelaufen, wo ich gedacht habe, okay, was machst denn du jetzt damit? Also das Ding kannst du ja auch nicht irgendwo hinlegen, das fängt ja an zu stinken nach zwei Tagen. Baust du das jetzt in deinen Garten ein? Naja, also ich hätte es eigentlich schön gefunden, wenn man noch so ein bisschen die Mannschaft so gefeiert hätte, aber das ist persönlich meine Meinung. Und Platzsturm ist ja dann noch in Mode, aber es haben natürlich einige auch, die sind da teilweise zwei Meter von der Tribüne runtergesprungen fast. Also, dass die dann vielleicht nach 15 Bierchen auf dem Kessel auch nicht mehr ihre Knöchel da so die Spannung drauf haben. Das ist natürlich, dass da ein paar Verletzte gab. Also, gar nicht von Aggressivität, sondern weil es so voll war. Ist natürlich dann eine negative Begleiterscheinung. Hoffe, dass alle wieder gesund werden. Aber insgesamt war es natürlich eine unfassbar geile Atmosphäre.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei meinen 5 Hektar Wiese hier, da ist das relativ... Da brauchte ich einfach Nachschub. Ich habe einfach mal
der Rollrasen aus Holland.
Genau, ne? Ich hab einfach ein paar HSV-Fans gesagt, das ist ja nicht so weit. Kommt doch einfach mal vorbei. Ich brauche noch ein bisschen neuen Rasen und das fand ich ganz adäquat eigentlich. Das haben sie ja gemacht. Nein, also Spaß beiseite. Es waren Szenen, wo, da habe ich wirklich gedacht, das ist ja wirklich richtig. Ich wusste gar nicht, dass der Norden so feiern kann. Also es ist wirklich so ausgelassen. Und besonders schön fand ich, es gibt wirklich eine Szene, die mag ich einfach jetzt schon und die werde ich auf jeden Fall immer in meinem Gedächtnis behalten. Dieses schüchterne Ja von Merlin Polzin auf die Frage, auf die wiederholte Frage, ob sich dein Vertrag automatisch verlängert und wirklich so dieses wirklich dann einfach so ein bisschen nach unten guckende Ja und geht weg. Also es ist irgendwie einfach super sympathisch gewesen. Jetzt bleibt ja einfach euer Trainer und ja, und dann geht's gegen Elversberg.
Nur erst noch, also auf Elversberg kommen wir noch, du Tipp und Prophetgott. ja. Es wäre ja absurd, jetzt nicht mit ihm in die Bundesliga zu gehen. Ich glaube, das könntest du auch niemandem, könntest du das irgendwie vermitteln. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Ich finde ja, dass er das, also so eine Entwicklung so schnell habe ich ihm auch nicht zugetraut, sage ich ganz ehrlich, vor Weihnachten. Und die Mannschaft geht für ihn das Feuer. Er hat auch taktisch mit seinem Assistenten Loic Verweij hat er das oft gut hinbekommen. Und dann, als sie schon eine Delle hatten hinten raus und dann die ganzen Geister der Vergangenheit kamen, also das auch so unaufgeregt zu moderieren und was er so gesagt hat, dann hast du immer danach gedacht, auch am Mikrofon, wenn er bei mir war, habe ich immer gedacht, okay, der sagt das jetzt nicht so aufgesetzt, weil er es sagen muss oder will, sondern der sagt das wirklich, weil er das so denkt. Und das war natürlich echt eine ganz große Qualität. Und es gibt ja keinen, mit dem du dich da im HSV-Kosmos unterhältst, der nicht sagt, was er für ein guter Typ ist. Und ich glaube, das wirkt dann schon auch noch, wenn du Spielern erklärst, warum sie nicht spielen, wenn du sie zusammennimmst und wenn du sagst, hey, ich verstehe, dass du Angst hast und sowas. Also das gefällt mir gut. Ich meine, dass das brutal schwer wird nächstes Jahr in der Bundesliga, da will ich noch gar nicht dran denken. Aber das muss man natürlich nach 7 Jahren auch klar sehen. Außer dem zweiten Aufsteiger, also höchstwahrscheinlich Köln, die sind halt für mich eigentlich auch durch. Außer dem Relegationssieger und außer dem Stadtrivalen sehe ich ja keine Mannschaft, die jetzt per se in unserer Nähe ist. Also Augsburg, Union, die spielen seit Jahren in der Bundesliga. Das sind ja auch finanziell Dimensionen, die da weg sind. Ne? Also da sollte man schon weiterhin schön demütig bleiben. Aber was du natürlich auch gesagt hast, ist ja richtig, also was sich da aufgestaut hat, was da rausgekommen ist. Ja. Also ich glaube, das haben am Samstag auch Leute gesehen, die immer sonst einen Podcast hören und denken, was labert der da von Wucht und Größe dieses Vereins und sowas. Also das hat man, glaube ich, schon auch gesehen. Also nicht nur wahnsinnig viele Titel gewonnen, in Europa mal die Nummer 1 gewesen, sondern was das den Menschen auch bedeutet einfach.
Ja, und ich dachte, da hat Stefan Kunz, da bin ich komplett bei Stefan Kunz. Es war irgendwie so wie die Sektflasche, die man lange genug geschüttelt hat und endlich ist der Korken auf. Es war schon... war schon
übersprudelt. Wenn es so richtig perlt, ne?
Wenn es richtig perlt.
Der Technikchef lächelt mich auch fast verliebt an. Also ich glaube, er gönnt es mir auch, muss ich sagen.
Ja.
Das und bringt auch, mir, glaube ich, das erste Wasser seit 3 Tagen.
Der Technikchef, der denkt einfach nur, der hat dieses Bild vom Perlen irgendwie im Kopf.
Also ja, klar.
Der wird
am Sonntag hier zur großen Aufstiegsgala laden.
Ja. Das wird noch ein tolles Ding. Ja, schön. Also dann wieder zurück. Ich glaube übrigens anders. Ich glaube, der HSV ist durch, auch in der nächsten Saison. Da wird's.
Das ist ja Wahnsinn. Die früheste Prognose, die ich je gehört habe.
Ja, man muss auch mal früher anfangen, früher aufstehen. Aber ich glaube, so Mittelfeld wird es werden. Merlin Polzin wird das schon machen. Und viel zu weit. Also wirklich viel zu weit. Aber könnte das so ein legendärer Trainer werden? Hat er das Zeug dazu, vielleicht einfach mal die nächsten 5, 6, 8 Jahre dort zu sein?
Also über sowas mache ich mir im Profifußball gar keine Gedanken mehr, weil...
Als Romantiker.
Ja, klar. Also von Dankbarkeit habe ich in dem Geschäft noch nichts gehört. Ja. Und wenn du dann irgendwann im nächsten Frühjahr, wenn es dann heißt, okay, wir haben jetzt gerade einen negativen Trend, also ich hoffe es nicht, weil ich empfinde es jetzt wirklich so, dass du einfach froh sein musst, dass du diesen Schritt mal gemacht hast. Weil das kann dir natürlich passieren, wie anderen Vereinen, die eins, ich glaube, Frankfurt ist 2-mal abgestiegen, Gladbach ist 2-mal abgestiegen. Die Zahl vom FC will ich dir gar nicht vorrechnen. Das kann ja auch immer noch mal passieren. Aber du hast dann zumindest das Gefühl, wir können auch wieder aufsteigen. Ne? Ich hoffe einfach nicht, dass sie die Nerven verlieren, weil ich habe das Gefühl, dass sie auch so viel Energie in diesem Trainerteam haben. Und ich meine, der war Allesfahrer früher. Also dem liegt der Verein wirklich am Herzen. Das ist nicht per se eine Arbeitsplatzgarantie, du warst mal Fan, deshalb darfst du ewig Trainer bleiben oder sowas. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass mein Verein da einfach in guten Händen ist bei ihm.
Das ist sehr schön. Wir sind auch bei dir immer in guten Händen, wenn du die Dose weiter die Straße runter trittst. Wo treten wir sie denn hin? Ich meine, das ist ein harter Cut jetzt vom HSV. Glückseligkeit, abperlend der Champagner an deinem Gesicht hinunterläuft. Wo treten wir sie
hin? Ich muss sagen, als Letzter, ich weiß gar nicht, wenn man so in der Euphorie ist, wie viel Bier man trinken kann, ohne dass einem schlecht wird. Also
naja,
schön,
der Geisier kann einiges, glaube ich. Also,
Technikchef lacht.
Ja, der muss ja sprudeln auch. Also Bier sprudeln. Das ist ja nicht einfach irgendwie heißes Wasser, was bei dir da hochkommt, das ist ja schon entweder Benzin im Blut oder
ein letztes noch geil. Ich war dann gestern am Rückweg, habe ich noch in Essen gearbeitet. Das ist mir zum Glück im Dienst war noch relativ schnell aufgefallen. Und dann irgendwann Mitte zweiter Halbzeit hinter mir an der Haupttribüne sagt einer, hey, morgen aber gut über RWE reden. Zu Gast im Drittliga-Podcast. Dann sage ich, Junge, morgen rede ich einfach nur über den HSV. Und 2 Minuten später, zack, hatte ich ein eiskaltes Stauder da stehen. Meint, Junge, ein bisschen Nachdurst, ne? Ein Konterbier, tut dir sicher gut. Also einfach geil.
Sehr, sehr, sehr gut. Ist eigentlich das Fässchen schon da, das ich bestellt habe für heute Morgen bei dir?
Nee, ist noch nicht da.
Schade. Ich hatte eigentlich 2 Strohhalme noch bestellt.
Kann ich einfach im Zug auf dem Weg zu Buschi, kann ich einfach weiter trinken.
Ach so, du bist heute wieder bei Buschi, guck mal.
Ja, klar. Ja
sehr, sehr
aber gut. Nächste Woche, den letzten habe ich mir nur für dich aufbewahrt. Da habe ich nichts danach.
Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Heieiei, gut. Also vom Gegenbier zum nächsten Spiel, oder?
Machen wir Bundesliga erst, oder?
Ich glaube, ja, ich finde schon. Also da, wo der HSV demnächst sich ausbreitet, müssen wir jetzt direkt weitermachen.
750. Pflichtspiel. Abschied von Thomas Müller aus der Allianz Arena.
Ja.
Sollten wir natürlich auch würdigen.
Sollten wir würdigen. Ich fand's krass. Also da habe ich, also ich und Thomas Müller, wir sind jetzt nicht so auf du und du, aber ich hatte ein bisschen Pipi. So, also weiß nicht, wie es dir ging mit der Abschlussrede. Fand die Party hinterher wesentlich spannender. Also so die geladenen Gäste, wo man dann so sieht, mit wem kann Thomas Müller, finde ich eigentlich viel interessanter.
Wer hat dir denn gefehlt? Ich habe die Gästeliste nicht gesehen. Also wer war nicht da?
Also wer da war, das weiß ich auf jeden Fall. Es war Uli Hoeneß war da, klar.
Ach so, logisch, echt? Hätte ich
nicht gedacht. Erstaunlich. Aber Leon Goretzka zum Beispiel war da. Das hätte ich so nicht erwartet. Nein, also es war ein ich fand, der Blazer saß gut, es war eine gute Stimmung.
Aber also, die Mannschaft war doch komplett eingeladen, oder?
Ich glaube nicht ganz, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt. Nee, ich glaube nicht ganz. Aber das ist ja auch seine private Party gewesen. Insofern alles gut. Nein, ich fand, man hat würdig einen Thomas Müller dort entlassen, der wahnsinnig viel für den FC Bayern geleistet hat. Ich fand, das ist auch einfach, hat halt Thomas Müller Sachen gesagt Und mehr als authentisch geht einfach nicht, finde ich, wie es Thomas Müller gemacht hat. Ich glaube, wir müssen nicht über die Erfolge von Thomas Müller beim FC Bayern oder in der Nationalmannschaft sprechen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass das ein Spieler ist, der Bundesliga fehlen wird, auch ein Charakter, der der Bundesliga als Spieler fehlen wird. Bin mir ziemlich sicher, wird er eingebunden beim FC Bayern als irgendwas. Mal gucken. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht sogar jetzt gar nicht mehr nochmal in einen neuen Verein braucht unbedingt, sondern dass er vielleicht einfach auch bekannt gibt, dass es das dann war. Ich glaube, besser kann man es jetzt einfach auch nicht machen. Ich finde, alles andere wäre dann nochmal irgendwie Geld mitnehmen, aber ich glaube, das braucht Thomas Müller nicht unbedingt. Würde ihn ja auch nicht so einschätzen. Und ich fand es war einfach großartig. Es ist großartig im Sinne von, es ist ja kein Mensch, der jetzt richtig Glamour-Wölkchen versprüht. Aber es war einfach eine Thomas Müller-runde Angelegenheit. Und da kann man einfach nur Danke sagen für ganz, ganz viele Fußballmomente in Deutschland, beim FC Bayern sowieso. Ich glaube, es hätte ihm gut getan, noch ein Jahr dran zu hängen. Das wäre, glaube ich, noch richtig cool gewesen, um dann eine richtig gute Brücke zu bauen. Aber sei es drum. Also alles richtig gemacht, Thomas Müller. Wie siehst du es?
Ja, ob er noch ein Jahr jetzt hätte weitermachen sollen, weiß ich gar nicht, denn seine Einsatzzeiten waren jetzt in der Rückrunde wirklich doch arg kurz bemessen. Ne? Dann ist auch die Frage, weil du eben gesagt hast, ja, ob er noch woanders hinspielen soll. Ich weiß nicht, in Europa glaube ich eher nicht mehr. So MLS könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil die Spieler vermissen ja eins am meisten am Ende ihrer Karriere, dieses Kabinenleben. Du kommst montags rein und redest einfach mit den Jungs Mist übers Wochenende. Und das vermissen sie ja dann noch. Und jetzt, das kam ja wohl doch ein bisschen überraschend für ihn, das Ende bei den Bayern. Vielleicht will er das noch, das soll er ganz allein entscheiden. Das haben wir ja nicht irgendwie, also hat gar kein Journalist irgendwie zu sagen. Man kann seine Meinung angeben, aber am Ende muss er das machen, was ihm am besten gefällt. Genau. Ne? Ich finde, dass er eine unfassbare Karriere hingelegt hat, ja. Sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft, weil man sich ja eigentlich immer noch so ein bisschen fragt, es ist ja so viel auch versucht worden, ihn zu charakterisieren auf dem Spielfeld. Raumdeuter, einer, den du nicht greifen kannst, du weißt eigentlich gar nicht, welche Position du ihm zuschreiben sollst, er ist kein Zehner, er ist kein Außenstürmer, er ist irgendwie so ein Stück zweite Spitze, er hat mit Lewandowski sehr gut zusammengespielt, aber ein richtiger Torjäger ist er ja auch nicht. Ich glaube, er hat 750 Pflichtspiele, hat glaube ich 248 Treffer, also hat auch eine sehr, sehr gute Quote, obwohl er ja kein reiner Stürmer ist, das habe ich gerade ausgeführt. Und wenn du ihn teilweise so im Bewegungsablauf und sowas gesehen hast, das war ja jetzt nicht, und das sage ich mit großem Respekt, weil wenn ich Sport mache, das sieht auch nicht filigran aus, aber das ist ja jetzt nicht so eine Eleganz, wie sie vielleicht ein Robben hatte und sowas. Und trotzdem haben alle so viel Angst und Respekt vor ihm gehabt. Er hat bei den großen Spielen geliefert, er ist immer bei seinem Verein geblieben, also wie ich sagen würde, so viele Hüte kann man ja eigentlich gar nicht ziehen. Man muss natürlich auch drumherum sagen, dieser Gaudi-Bursch und der Thomas würde uns fehlen, ist ja ein wahnsinnig intelligenter Typ, der auch wahnsinnige Sprüche drauf hat. Aber wenn die Bayern verloren haben oder wenn es ihm persönlich auch nicht so gut ging in der Situation, ich glaube, dann kann der auch schon ganz schön, und das weiß ich auch aus Interviews, die er mit mir oder mit Kollegen geführt hat, da kann der auch ganz schön angesickt dann manchmal sein. Da musst du auch aufpassen, dass du die richtigen Fragen stellst. Niko Kovac ist, glaube ich, am Ende auch in München daran gescheitert, dass er keinen richtigen Umgang mit Thomas Müller gefunden hat. Egal von welcher Seite das gewesen ist. Was man aber am Schluss sagen muss, Uli Hoeneß ist ja auch einer, der wahnsinnig viel poltert und wahnsinnig intelligent ist, aber eben auch immer dieses, was du mal gesagt hast, immer dieses Stück Arroganz mit sich rumträgt, ob, wie du sagst, manchmal sogar fast eine angenehme Arroganz oder eine präsige Arroganz. Also bei Thomas Müller war es eher so diese angenehme Bayern-DNA, okay, ich spiele bei dem Verein, wir gewinnen eh fast jeden Titel und das zeige ich euch mal, weil er aber dabei nie, auch wenn er sauer war, irgendjemanden verletzt hat oder sowas, kann ich mir sehr gut das vorstellen, was du gesagt hast, als Repräsentant oder im Fernsehen. Ich glaube, da würde er eine sehr gute Figur machen.
Ja, finde ich aber sehr, sehr, sehr gut, dass du den Aspekt nochmal gezogen hast, dass es also kein Cristiano Ronaldo war von der Athletik her oder von der Technik, sondern dass es einfach an, also man sieht, dass man mit Bodenständigkeit, guter Leistung halt einfach auch ein Spitzenfußballer werden kann. Das finde ich eigentlich die angenehme Seite. Und das hat er bewiesen und das hat er gezeigt. Und dementsprechend wird er die richtige Entscheidung für sich treffen. Vielleicht einfach ist er übers Wochenende einfach mal so ein bisschen auf dem Pferd geritten, hat verträumt, irgendwie in Bayern in die Wälder reingeschaut und gesagt, ah, vielleicht ist das auch ein schönes Leben. Wer weiß. Ich bin stolz. Ich bin sehr stolz. Und mit Sicherheit bleibe ich für immer Bayer 04-Fan.
Ja, Xabi Kleis.
Ja. Glaubst du ihm das?
Ja, das glaube ich ihm.
Okay.
Ich glaube aber auch, dass er den letztmöglichen Zeitpunkt gefunden hat, noch einen, einen guten Abschied hinzukriegen. Weil diese Hängepartie war ja, war eigentlich keine mehr zumutbar, vor allen Dingen dem Verein nicht.
Ja. Absolut.
Also es geht ja wohl darum, dass es schon so seit 3-4 Wochen klar ist, dass es Real Madrid wird. Es geht darum, dass Real Madrid diese Personalie mit dem Abgang von Ancelotti dann bestimmen möchte, wenn Real Madrid das Ganze bestimmt. Seit gestern, seit der 3-4 Niederlage im Clásico, ist der Meistertitel ja auch weg. Also ja. Er wird sich ohne Titel verabschieden. Trotzdem soll natürlich Carlo Ancelotti den Vorderausgang, den großen Bahnhof kriegen, was ich auch richtig finde. Aber deshalb hat man das mit Alonso halt noch nicht früher erklärt. Und weil, ich glaube, bis vor 2-3 Wochen man wirklich sich auch noch Hoffnungen gemacht hat, weil da war ja auch Real noch in verschiedenen Wettbewerben, war das schwierig zu planen. Der Personalie Alonso hängt sicher auch die Personalie Wirtz. Wäre Alonso noch geblieben, dann hätte ich mir vorstellen können, dass Wirtz auch noch länger bleibt. Da sieht's ja jetzt so aus, als wenn er zu den Bayern geht. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, wenn der Trainer ins Ausland geht, dann nimmt er ihn mit. Scheint sich diesen Schritt noch nicht ganz so, vielleicht auch von seinem Umfeld her noch nicht ganz so zuzutrauen. Ausland ist ja dann nochmal was anderes. Alonso hat gestern den verdienten Applaus und die verdiente Wertschätzung im Stadion bekommen, für 2,5 unglaubliche Jahre auf Platz 17 übernommen. Damals in Monaco das Elfmeterschießen gewonnen. Das war so ein bisschen die Explosion in der Europa League. Dann Europa League Halbfinale, dann ungeschlagene Bundesliga-Saison, Finale Europa League. Dieses Jahr eigentlich auch lange auf Kurs gewesen. Und ich glaube aber schon, dass am Ende auch er so ein kleines bisschen seinen Kurs verlassen hat. Deshalb ein paar unnötige Niederlagen. Und jetzt kann man aber sagen, oder jetzt wird man hoffentlich in 10 Jahren zurückblicken und wird sagen, boah, was war das für eine unglaubliche Zeit. Und 2 Jahre konnte der ja eigentlich machen, was er wollte. Und das hat eigentlich alles gegriffen.
Ja, und Fabregas ist auf dem Weg nach Leverkusen, oder?
Ja, Fabregas oder Ten Hag. Irgendwie so vom Style und vom spanisch ausgerichteten Verein würde Fabregas wunderbar passen eigentlich. Der hat ja eine sehr gute Arbeit in Como gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Wenn du in Como trainierst, hast du das Stadion mal gesehen? Du musst dir mal das Stadion von Como angucken. Du blickst direkt auf den See.
Ja.
Also das ist ja so ein schönes Fleckchen Erde.
Ja.
Muss man da gar nicht weg. Das wäre was für dich.
Ja, ich sag
dir. Stell dir
ja
vor, wie du morgens da sitzt mit deinem Kamillentee und über den Comer See guckst.
Nein, ich komme mit der Riva einfach, habe ich hier das letzte Mal schon gesagt, ich komme mit der Riva über den See gefahren.
Richtig, genau.
Mit so einem Kaffeecreme einfach, ja, und so einem einfach wirklich einfach steigst du aus, gehst über den Steg bis zum Stadion und sagst so, können wir anfangen?
So. Genau. Ja. Aber um die Frage noch zu Ende zu bringen, welcher Trainertyp? Ich glaube, du musst dir als Leverkusen jetzt die Frage stellen, machen wir so weiter auf dem eingeschlagenen Weg vom Spielstil, von dem, wie wir als Club zusammenarbeiten, auch mit dieser spanischen Mentalität, bringen aber jemand Neues, Unverbrauchtes, der seine eigenen Ideen bringt, der auch mit Schick, Hofmann oder Andrich einen anderen Zugang dann findet, weil das war ja am Ende jetzt schon nicht mehr ganz so diese große Liebe zwischen Trainer und Spieler. Mhm. Oder sagst du, okay, wir sind jetzt eine gewisse Hausnummer, wir haben eine andere Ausgangsposition als vor 2,5 Jahren, wir brauchen jetzt erstmal jemand, der in Clubs gearbeitet hat, die solche Ansprüche kennen. Erik ten Hag bei Manchester United, wobei das jetzt auch keine reine Volksgeschichte war. Ich glaube, da muss man sich entscheiden, welchen Weg man findet.
Ancelotti?
Nee, das glaube ich jetzt nicht.
Das wäre doch fantastisch.
Also der geht entweder zur brasilianischen Nationalmannschaft, zum Geld verdienen in den arabischen Raum, oder er setzt sich in sein Weingut und kaut Kaugummi.
Das finde ich die beste Idee. Oder ich hole ihn mit der Riva ab. Das wäre.
Ja. Aber Carlo Ancelotti sieht ja auch immer so geil aus, ne? Als wenn er eigentlich so denkt, okay, jetzt habe ich ein Spiel. Und was gibt's heute Abend Gutes? Was wird in der Küche gezaubert? Und was für einen guten Roten kann ich mir dazu holen?
Ja, und welche Zigarre rauche ich?
Ja. Er ist ein Genussmensch.
Ja, aber der sah immer schon aus wie 70, fand ich. Also es war immer schon auch jemand, wo du immer dachtest, so der wirkte immer so ein bisschen tapsig, aber trotzdem überraschend guter Trainer. Also ich fand...
Ja, Spieler, guck dir mal die Bilder an von der WM 90 zum Beispiel. Da war er ja Stammspieler bei Italien.
Ja.
Er hat so immer noch dieselbe Bäckchenform.
Ja.
Und er sieht aus wie so ein cooler Professor, den du gerne in Philosophie hättest, an der Uni in Florenz.
Ja, das ist wie Thomas Wagner im Reporterleben, also quasi auf der anderen Seite. Ja. Auch wie der Professor mit, auch mit dem Bäckchen so ein bisschen, aber das wird gesund. Und doch, das hat auf jeden Fall sehr viel Schönes. Kurz noch zu Xabi Alonso und der Sehnsucht von Fernando Caro vielleicht auch. Also es würde ja passen, ne? Fernando Caro, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, das hat eine gewisse Logik. Ich glaube auch, es wird gar nicht so einfach werden als Bayer Leverkusen, so einen Trainer mit internationalem Format zu bekommen, der auch sehr erfolgreich war. Also ich kann den Anspruch verstehen. Ich glaube, bei Caro ist der Anspruch immer Champions League, immer, spätestens jetzt. Aber die Frage ist, kriegst du dann auch jemanden nach Leverkusen von diesem Format? Das ist eine Frage, die man dann beantworten wird. Oder muss Leverkusen tatsächlich einfach sich ein bisschen daran gewöhnen, dass sie noch ein bisschen die Rolle spielen werden als Verein? Das Underdog wäre zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine. Immer so die Nummer 2, Nummer 3.
Ja, aber ich glaube, wenn du dich mal zurückerinnerst, vor 3 Jahren war es eigentlich so, dass du gedacht hast, okay, Leverkusen hat diese große Zeit um die Jahrtausendwende mit Champions League Finale, damals mit Seroberto und Ballack und all diesen Spielern, Schnicks, Schneider, das ist rum. Da hieß es so, naja, Platz 3 bis 6. Im guten Jahr kommen wir in die Champions League, in einem anderen in die Europa League und du hattest das Gefühl, diese Ambitionen sind gar nicht mehr da. Wo du dich dann noch gefragt hast, okay, ist der Invest dann eigentlich noch zu rechtfertigen, auch von Bayer. Und jetzt ist das ja eine ganz andere Liga. Also du bist gefühlt sportlich die Nummer 2 hinter den Bayern. Wobei ich die kommende Saison dann schon auch interessant finde, weil jetzt einiges in der Rückrunde verrutscht ist. Und natürlich bist du jetzt nicht eine Anlaufstation direkt für einen Welttrainer. Aber das sind ja eh nur 5, 6 Clubs in Europa. Und Leverkusen ist aber jetzt in der 2. Kategorie dazu. Und ich glaube, Fabregas hat auch andere Angebote. Ich glaube, Ten Hag ist schon jemand, der auch in dem Regal 1b gehandelt wird. Und das ist das Regal, in dem sich Bayer bedienen kann. Denn nochmal, seid dran erinnert, also als Alonso kam, hatte der die 2. Mannschaft von San Sebastian trainiert und sonst gar nichts. Also Das war ja auch noch kein Welttrainer.
Was macht eigentlich Heiko Herrlich?
Heiko Herrlich ist in Unterhaching zurückgetreten. Also, ich glaube, das glaube ich jetzt nicht mehr. Nein, bei allem Respekt, das ist nicht das Regal.
Glorreiche Zeit bei Bayer Leverkusen auch Trainer gewesen, deshalb habe ich es angesprochen.
Nein, da war sogar teilweise eine Saison war das ganz gut. Also man hat
Punkteschnitt?
Boah, das weiß ich nicht. Hast du dir wahrscheinlich aufgeschrieben?
Nein, oder? Keine Ahnung. Als gefühlt 0,9, aber.
Nee.
War schon besser. Ja, gut. Wo drehen wir denn mal jetzt hin? Also
wir gucken noch mal ganz kurz, würde ich sagen, auf die beiden Absteiger, denn das ist ja jetzt auch seit dem Wochenende klar, ne?
Ja, bitter.
Bochum und Kiel.
Ja.
Ich würde sagen, die eine Mannschaft ist gar nicht in die Saison reingekommen. Das war Bochum, damals unter Peter Zeidler. Man wollte etwas ändern. Das kann ich verstehen. Ich glaube, Zeidler ist auch ein Typ, der so eine Idee von Fußball hat, aber es hat irgendwie von Anfang an mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem Standort nicht zusammengepasst. Dann war man ja fast schon abgeschlagen. Das hat man vor 2 oder 3 Jahren unter Thomas Reis nochmal drehen können. Dieter Hecking hat Aufbruch vermittelt. Sie waren dran. Sie waren nach dem Sieg bei den Bayern sogar auf Kurs direkte Rettung. Dann ist das passiert, was wir hier schon so oft besprochen haben. Du hast eine Aufholjagd, du hast irgendwo das erste Ziel erreicht, du schnaufst durch. Gerade auch nach einem Sieg bei den Bayern und da kamen 5 Niederlagen am Stück. Das war zu viel. Insgesamt finde ich, hat Bochum jetzt eigentlich nicht so gespielt wie ein sang- und klangloser Absteiger, aber die Hypothek von vorne war dann doch irgendwann war zu groß. Finde ich schade, weil ich das Stadion geil finde. Ich mag den Verein. Dieter Hecking wird bleiben. Ich denke, sie werden einen Etat haben, um sich in der 2. Liga oben im 1. Drittel wiederzufinden. Wäre schön, wenn der VfL schnell zurückkommt. Und Kiel, da kann man sagen, ganz klarer Abstiegskandidat Nummer 1. Am Anfang schien das alles eine Nummer zu groß zu sein. Haben trotzdem immer wieder aufhorchen lassen. 2-2 in Leverkusen, 3-4 bei den Bayern nach 0-4. Haben großen Gegnern was abgeholt. Dann haben manche gesagt, wenn ihr die direkte Chance hattet, dann waren sie nicht da. Jetzt haben sie jetzt 7 Punkte in 3 Spielen geholt. Ich finde das ein Abstieg mit erhobenem Haupt, weil immer dran geblieben, sich an die Bundesliga gewöhnt, da muss sich keiner schämen in Kiel.
Gute Zusammenfassung. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, dass VfL Bochum war, mit Hecking zu verlängern. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe irgendwie einen guten Eindruck, dass er ist halt einfach ein geiler Trainer und ich kann mir gut vorstellen, dass er den VfL Bochum wieder zurückholt in die erste Bundesliga, je nachdem, wie der Umbruch dann jetzt auch passiert, je nachdem, wie sie dann auch starten in die nächste Saison. Bei Holstein Kiel habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man es nicht geschafft hat, wirklich sich auch auf die erste Liga einzustellen. Und hätte jetzt, glaube ich, auch eher Sorge, dass das ein Verein ist, wenn der so der eine oder andere Spieler dann irgendwie geht, vielleicht auch in der Bundesliga seinen Platz findet, Holstein Kiel ist so ein Verein, der gerne dann auch leer gekauft wird. Und dann ist die Frage, wie sieht es dann in der nächsten Saison aus? Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen im Gegensatz zum VfL Bochum. Aber da werden wir uns überraschen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich fand teilweise die Spiele von Kiel wirklich richtig, richtig gut. Also mir wird es ein bisschen fehlen tatsächlich. Holstein Kiel werden mir ein bisschen fehlen. Es gibt Vereine, die brauche ich nicht unbedingt in der Bundesliga, aber Holstein Kiel, da hätte ich mich gut dran gewöhnen können.
Ich weiß gar nicht. Also man sagt natürlich jetzt, okay, Dieter Hecking ist da, der wird das schon irgendwie richten und der strahlt ja auch eine gewisse, wahnsinnige Ruhe aus. Aber das alleine, also wie gesagt, ich glaube, dass der Umbruch in Bochum deutlich größer ausfallen wird als in Kiel. Mhm. Ich glaube auch, dass der selbsternannte Anspruch natürlich ist, schon zumindest in der zweiten Liga oben mitzuspielen. Und ich glaube, Kiel hat das gut gemacht mit Rapp. Da werden auch ein paar Spieler gehen mit dem Trainer. Aber der ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Und ich glaube, dass Kiel aus dem Jahr Bundesliga mehr Kraft rausschöpft als Bochum. Weil Bochum war letztes Jahr in der Relegation, das Wunder gegen Düsseldorf und so. Aber es war ja jetzt schon, nachdem du das Gefühl hattest, boah, die haben sich 3-4 Jahre gehalten, Wahnsinn. Was jetzt so die letzten 2 Jahre schon eine Abwärtsentwicklung. Und die haben in Kiel immer wieder gute Transfers gemacht. Jetzt ist Olaf Rebbe da. Hab das immer noch nicht so ganz verstanden, warum Wehlmann freigestellt wurde. Aber Olaf Rebbe hat zuletzt einen sehr guten Job in Nürnberg gemacht. Also da bin ich anderer Meinung als du. Ich glaube fast, dass sich Kiel ein bisschen leichter tut zu Beginn als Bochum.
Interessant. Interessant wird auch für mich jetzt wirklich noch werden, wer auf den letzten Metern dann den Weg in die Champions League findet.
Sehr, sehr gutes Thema. Geil, du bist heute so wach, du bist heute so da, das ist Wahnsinn.
Ja, das liegt einfach daran, dass ich immer noch dieses Bild von dem Abperlen habe, also von diesem Champagner irgendwie. Ich bin da ein bisschen besprudelt von deiner... Klar. Oder von deiner Leichtigkeit.
Ja, okay.
Schön.
Also man wer wird denn Vierter jetzt?
Ja, bitte?
Wer wird denn jetzt Vierter?
Es wird Borussia Dortmund werden.
Okay.
Das wird Borussia Dortmund werden. Das ist für mich ist es tatsächlich, also Freiburg macht
nee, wir müssen über was anderes jetzt also reden. Entschuldigung, dass ich die Frage vielleicht ein bisschen unpräzise. Seit gestern ist ja auch Frankfurt wieder in der Verlosung, es nicht zu schaffen. Also wer von Frankfurt, Freiburg und Dortmund kommen ja 2 in die Champions League?
Ja, man rumpelt sich in Frankfurt so rein in die Champions League. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, hinten raus hat Dortmund einfach jetzt das Momentum, wie man so sagt. und ist halt, hat einfach von diesem Drive. Ich glaube, das 4-2 in Leverkusen hat auch nochmal gut getan. Also der hat ja wirklich einen Lauf, das ist unfassbar. Wer hätte ihm das zugetraut am Anfang, als er eingestiegen ist bei Borussia Dortmund und den in Anführungsstrichen Hashtag Sauhaufen wieder zusammenbasteln musste in irgendeiner Form. Also irgendwie hat er aber irgendwas gemacht. Vielleicht hat er irgendwie ein Seminar bei Friedhelm Funkel gemacht und hat Hand aufgelegt. Und ist dann tatsächlich wirklich durchmarschiert. Von Platz übernommen, glaube ich, auf Platz, wo war es? Irgendwie 13, 14, irgendwie sowas. Und jetzt auf Platz 5. Ich glaube einfach, die Energie ist da. Ich glaube einfach, die haben sich jetzt stark gespielt. Und der SC Freiburg ist nicht so konstant. Und auch das 2-1 gegen Kiel war jetzt keine Glanzparade, um mal bei deinem Freund da in München zu bleiben. Wie siehst du es?
Also ich hätte nicht gedacht unbedingt, dass Freiburg in Kiel gewinnt. Das muss ich als erstes mal sagen. Okay. Für mich ist der ganz große Verlierer, und das siehst du allein bei den Ergebnissen, ist Eintracht Frankfurt. Weil die habe ich hier auch in der Champions League geparkt.
Ja.
Du hattest gestern, alle Voraussetzungen waren da. Du hattest einen traumhaften Fußballtag. St. Pauli musste selber eigentlich sogar noch zittern im Falle einer Niederlage. Mhm. Und das war gestern eine richtig schwache Leistung zum völlig falschen Zeitpunkt der Saison. Also die Mannschaft hat nach nicht mal einer Minute 1-0 geführt, hat aber irgendwie gar nicht richtig wach gewirkt. Nach dem 2-1 war so Schockstarre. Für mich hat Dino Topmüller da vielleicht auch ein bisschen zu spät reagiert, bis nochmal neue Energie reinkam. Und die Ausgangsposition ist ja jetzt relativ klar. Wenn Dortmund mit 2 Toren Unterschied oder mehr gegen Kiel gewinnt, wovon ich absolut ausgehe,
ja,
weil ich auch deiner Meinung bin, also es ist schon enorm, was Niko Kovac da hinbekommen hat. In der Form sind die wahrscheinlich sogar froh, dass die Clubweltmeisterschaft noch gespielt wird. Mhm. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Zwar vom Punkteabstand ging das noch, aber wie viele Mannschaften die auch überholen mussten, jetzt haben sie es in der eigenen Hand. Und Frankfurt muss nach Freiburg, die wir vor 3-4 Wochen hier besprochen haben, haben wir gedacht, okay, für ganz oben wird es nicht reichen. Die gewinnen jetzt ihre Spiele, die wären eigentlich fast schon auch schon durch, wenn die gegen Leverkusen zuletzt gewonnen hätten. Aber sei es wie es sei, sie müssen zu Hause gewinnen, Freiburg, um sicher in die Champions League zu kommen, gegen die Eintracht. Und die Eintracht wird heute Morgen wach und denkt, scheiße, wir müssen in Freiburg was holen. Also für mich wird Dortmund ganz sicher das Spiel gewinnen und reinkommen. Mhm. Und ich würde im Moment fast sagen, Freiburg ist in der besseren Ausgangsposition. Vor allen Dingen, wenn das Wetter übrigens so bleibt, das ist jetzt kein Witz, im Mai und im Spätsommer gewinnt Freiburg fast alles zu Hause, weil wenn diese Hitze da ist, da ist es ja dann nochmal 3 Grad wärmer. Die haben mir teilweise erzählt, die gucken sich dann an, wenn die anderen aus dem Bushaus steigen und schon ganz blass um die Nase sind, ja, weil es so heiß ist. Die Intensität kann Freiburg in jedem Bereich gehen. Wenn ich jetzt aber tippen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen 2-2, weil die Eintracht natürlich schon noch ein bisschen gestellt ist in solchen K.O.-Spielen. Aber dass das so eng werden würde, hätte ich niemals für möglich gehalten.
Ja, aber erinnere dich, ich habe mehrfach gesagt, Freiburg ist nicht so stabil und so konstant.
Nein, dass es für Frankfurt so eng wird.
Für Frankfurt, ja, aber ja. Ja
gut, du hast gerade von Freiburg gesprochen.
Ja, schon klar. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass...
Ja, aber man muss ja mal klar sagen, also für Freiburg ist diese Saison ja eine Sensation. Da haben wir ja eh schon drüber gesprochen.
Absolut.
Wer redet jetzt noch, und das gar nicht, also wer redet jetzt noch von Angst nach Christian Streich? Also der wird da immer sein Denkmal haben, völlig zu Recht.
Ja.
Ich finde es auch top, wie er sich selber zurückhält. Aber was Julian Schuster mit dieser Mannschaft geleistet hat, und am Anfang waren es ja wirklich sehr oft pragmatische Siege, mittlerweile kann man sich den Fußball ja auch richtig gut angucken, das ist ja irre. Also ein Sieg noch, dann spielen die Champions League. Zweimal waren sie ja schon in der Europa League, das sind ja dann nochmal andere Dimensionen, aber so oder so ist die Saison natürlich ein Riesenerfolg für Freiburg.
Unbestritten. Unbestritten. Und ob das nochmal so schnell so werden wird, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Du bist aber ja auf jeden Fall in der Europa League, ne? Also da kann dich ja keiner mehr abholen.
Absolut. Ja. Aber es ist auch, ich glaube, darüber haben wir immer mal wieder so, wir haben es mal gedroppt, wir haben es mal gekratzt. Aber das, was da in Freiburg passiert, das mutet immer so lieblich an, die Dreisamen. Und da sitzt man so im Wasser auf Steinen und regelt sich so ein bisschen mit den Füßen im kalten Wasser und guckt ein bisschen Fußball. Und das sind sehr viele Studenten in diesem alten Stadion, Dreisamstadion. Aber da ist ja viel passiert. Es ist ja tatsächlich wirklich ein Verein, der sich vorsichtig entwickelt hat, aber wahnsinnig gesund entwickelt hat. Und der, kann man schon sagen, auch dahin gehört, der in Europa einfach auch eine Arbeit geleistet hat, eine Aufbauarbeit geleistet hat und sich weiter professionalisiert hat, die schon auch einzigartig ist. Und das muss man irgendwie, glaube ich, auch A, honorieren und B, immer so ein bisschen auf dem Radar haben. Man denkt immer so, dieses nette kleine Freiburg und Studenten und lass uns feiern und so weiter. Das ist aber ein hochprofessioneller Fußballverein, der lange schon in der Bundesliga ist und der sich einfach etabliert hat. Und das, glaube ich, wird auch genau so weitergehen. Siehst du, Sanne?
Nee, sehe ich gar nicht. Vor allen Dingen haben sie auch mittlerweile richtige finanzielle Mittel. Das meinte ich ja eben, als ich sagte, also Freiburg und der HSV zum Beispiel als Aufsteiger, das sind im Moment Dimensionen. Unter Christian Streich war es ja am Anfang immer noch so, wenn sie sich für Europa qualifiziert haben, oh mei, Liga, jetzt müssen wir auf der Abstieg schauen und sowas. Also ja. Das sagt ja auch gar keiner mehr. Und von dem, was an Voraussetzungen da ist, auch finanziell, ist Freiburg auf jeden Fall ein Club für die erste Tabellenhälfte. Und in einem guten Jahr, und davon haben sie in letzter Zeit viele, geht es halt dann auch nach Europa. Dennoch ist diese Entwicklung, diese Konstanz, fast ohne große Rückschläge in den letzten 10 Jahren, ist natürlich einzigartig. Also Champions League in Freiburg hätte ganz sicher was, aber ich habe es ja getippt. Ich glaube dann fast am Ende Dortmund und Frankfurt werden's, obwohl die Eintracht sich nochmal richtig selber in die Bredouille gebracht hat.
So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich dich brauche.
Geht's um das Weiße?
Ich habe hart Angst. Ich habe wirklich Angst. Also es ist wirklich lange nicht passiert, aber ich habe jetzt wirklich Angst.
Wovor hast du Angst?
Vor dem 1. FC Kaiserslautern. Also, es ist ja wirklich so, das ist bei mir ist es wirklich brutal, weil ihr wisst da draußen, du weißt es auch, meine erste Bettwäsche war die des 1. FC Kaiserslautern. Es war Hans-Peter Briegel, es war Geri Ehrmann, es waren so viele Olaf Marschall, die meine Kindheit bestimmt haben. Dann irgendwann schwappte es über zum Weißen. Die Farben sind gleich geblieben und jetzt trifft man da in einem Finale aufeinander, das wohl eigentlich gar keiner mehr haben will. Kaiserslautern gewinnt 2-1 gegen Darmstadt und ist wieder dran und wird gewinnen wollen. Und du hast da wahrscheinlich 15.000 rote Teufel. Das wird ein Armageddon. Und du hast da dieses Endspiel. Davor habe ich wirklich, wirklich, wirklich Angst. Nehmen Sie
lieber, mir. Lieber Mike, wenn du so mit mir sprichst, dann muss ich dir ganz klar sagen, ich kann sie dir nicht nehmen.
Du mieses Stück.
Ich muss erst mal zwei Fragen am Anfang stellen, bevor ich dann ins Detail gehe.
Ja.
Wie kann man denn als Lautern-Fan zum Weißen überlaufen? Das musst du mir jetzt erstmal erklären.
Das lag, glaube ich, einfach daran, dass ich in dieser Stadt dann okay. lebte und okay, dass man dann klar. plötzlich, du kennst es doch, also plötzlich plötzlich bist du da, also das hat ja eine solche Wucht, also Respekt vor, Entschuldigung, dem Betzenberg, wo auch der Geysir mit dem Koffer den Berg wieder runtergeht. Was war in dem Koffer noch drin? Na egal, auf jeden Fall. Also alles gut, aber das.
Ich habe die Frage deshalb gestellt, ja, genau. weil klar, wenn du in Köln wohnst und machst die Augen zu und wirst nach einem Jahr wach, dann denkst du, der 1. FC Köln ist der größte Verein Europas.
Ist es ja auch.
Also mit Real Madrid und den Bayern vielleicht.
Ja.
Wenn du aber 50 oder 60 Kilometer aus diesem Konklave-Raum, wo nur so FC-Tüten verteilt werden, rauskommst.
Dann bist du Elversberg-Fan.
Nee. Dann weißt du auch, dass es in Deutschland noch andere Vereine gibt.
Ja.
Und deshalb war meine Frage, also Lautern ist ja auch ein Top-10-Verein in Deutschland.
Ja.
Dass man dann zum FC rüber wechselt, finde ich schon schwierig. Also ich hätte gedacht, du bist so... Nein.
Ja.
Warum? Also,
ja.
Das hat ja auch was damit zu tun, man bleibt bei seiner ersten Liebe. So.
Naja, das sagt der Richtige, aber gut.
Ja, Moment. Im Fußball bin ich immer meiner ersten Liebe treu geblieben. Und das Zweite ist ja die Frage, wie ist das denn für dich? Also sagen wir mal, du triffst deine erste Liebe mit 17, hast du da irgendwie in Elversberg im Heuschober, hast du da so ein bisschen das erste Mal die Liebe und
woher weißt du das?
Deine Körper entdeckt und was weiß ich nicht alles. Wenn du jetzt irgendwann mit 50 dann getrennt wärst, ich meine, du bist ja glücklich verheiratet, alles gut, aber wäre denn der FCK dann immer noch so eine erste Liebe, wo du sagen würdest, oh, das war schön, da könnte man nochmal andocken oder entfernst du dich völlig davon?
Na, das ist tatsächlich bei mir nie so gewesen. Ich hatte, also zu Ende war zu Ende, immer schon. Es war nie...
Echt? Boah, du bist so ein Richtiger, ne? Du Schlussstrich ist Schlussstrich.
Ja. Wer Wahnsinn. Mich einmal verletzt, ist, das geht dann nicht.
Okay, gut, dass der FC dich noch nicht verletzt hat. So, jetzt kommen wir zu deiner anderen Frage.
Ja.
Der FC hat am Freitagabend... Ich war ja in Nürnberg, die beste erste Hälfte seit langem gespielt.
Mhm.
Freund von mir hat mir dann irgendwann nach 65 Minuten geschrieben, von wegen Hand auflegen, so schnell geht's dann auch nicht. Da lag der FC zurück und irgendwann hat der FC das Spiel dann noch gedreht. Es war absurd, weil sie vorne so viele Chancen hatten, die nicht drin waren und dann profitieren sie hinten von zwei katastrophalen Fehlern. Ich frage mich immer noch, was ist dem da durch den Kopf gegangen? Der macht so ein gutes Spiel und hat drei Möglichkeiten, den Ball wegzuschießen, dreht sich dann wie so ein Schwertanker. Lemperle ist da und das 2-1 verändert natürlich insofern die Ausgangsposition, weil Lautern kann jetzt den FC nicht mehr überholen. Beim 1-1 wäre das möglich gewesen und die reicht ein Punkt. Im anderen Falle wäre es ein Sieg gewesen, den du gebraucht hättest. Mhm. Ich weiß, dass der 1. FC Kaiserslautern für alle FC-Fans das Schreckgespenst ist.
Mhm.
Ich glaube, es gibt niemanden, außer gegen Gladbach, wo ihr so viele entscheidende Spiele verloren habt.
Mhm.
Und wenn Ragnar Ache in der 13. Minute in Müngersdorf in der Luft steht und das Ding einköpft, dann wird es Schockstarre geben. Aber Friedhelm hat einen Plan. Friedhelm wird auch das richten. Die Friedhelm-Mania, der macht ja mittlerweile alles. Dem Sportdirektoren bestimmt er schon. Also, ihr seid durch.
Boah. Gut, dann geht es mir tatsächlich etwas besser. Also ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich habe das so gesehen, wäre dieser Wahnsinnsfehler nicht passiert, dann wäre das 1-1 ausgegangen. Also das ist jetzt irgendwie, kann man nicht verbuchen als, glorreiche Taktik und hervorragendes Spiel des 1. FC Köln. Also es gab auch schon Spiele, jede Menge übrigens davon, wo es Chancen en masse gab. Auch übrigens gegen Regensburg und man hat irgendwie diese Kugel da nicht reingebracht.
Also wenn ich da einmal rein darf, das Spiel gegen Regensburg und das mit Nürnberg zu vergleichen.
Nein, habe ich ja nicht.
Also spielerisch waren das Welten.
Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar.
Der Gegner war ja auch schwieriger.
Genau, aber es geht ja nur um die Chancen. Es geht nur um die Ausbeute. Ich will das jetzt auch nicht niederreden, aber es ist schon auch so, dass man, jetzt mache ich den Wagner, dass man in Müngersdorf und drumrum und in ganz Köln und drumrum auch außerhalb der Enklave und drumherum, ja schon wieder völlig hohl dreht und sagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Da kommt der Messias, der kann garantiert über den Rhein laufen, mindestens von Krefeld direkt ins Stadion rein und trinkt ein bisschen Wein, bricht das Brot und schon läuft das Ganze. Da bin ich noch nicht. Also da bin ich, wenn das gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 6-1 gewonnen wird. Aber vorher, da habe ich wirklich große Baustellen. Und du hast recht, wenn Ache in der Luft steht, von mir aus auch in der 20. Minute, und Ritter vielleicht in der 22. Minute noch einen nachlegt, dann habe ich Axelpizza. So viel kann ich sagen.
Ich meine, der FCK hat ja in den letzten Wochen gerade auswärts jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber die Ausgangsposition ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Du hast nicht diesen großen Druck. Du hast insgesamt eine ordentliche Saison gespielt. Du kannst einem der Erzrivalen, also für die Fans ist ja Köln-Lautern schon ein besonderes Spiel, kannst du nochmal ein bisschen in die Suppe spucken. Stadion wird ausverkauft sein, wie du sagst, da werden viele Lautern-Fans dabei sein. Und Thorsten Lieberknecht wird natürlich schon sagen, ich will mit einem guten Ergebnis hier aus der Saison rausgehen, das ist doch gar keine Frage. Und der FC wird jetzt auch nicht Lautern an die Wand spielen. Zwei Sachen zu Friedhelm Funkel. Ich habe es ja letzte Woche schon mal so kurz angedeutet. Also dieses Geschäftsmodell ist natürlich wirklich Wahnsinn. Ich mache ein halbes Jahr lang Urlaub, dann spiele ich ein bisschen Tennis und irgendeiner wird ja schon ab März anrufen. Das ja, genau. Ist ja klar. Ja. Mache ich 2 bis 6 Spiele und bin dann wieder der Heiland. Aber das darf man jetzt auch nicht ganz vergessen. Er hat, wie ich finde, Simon Terodde hat mir das vorher schon gesagt, hat gesagt, er wird 4-2-3 einspielen. Das ist sein Lieblingssystem. Das heißt, er hat die Flügel stark gemacht. Und ich finde, das ist auch in der Kaderstruktur drin. Und ja, woran lag's? Also Kainz hat sicher nicht gegen seinen Landsmann Struber gespielt, aber der Kainz war ja nicht mehr wiederzuerkennen am Freitagabend so. Und das kann dann Friedhelm Funkel. Der nimmt dich in den Arm, der erzählt dir, wie gut du bist. Und das reicht dann für ein paar Wochen. So einfach kann dann am Ende schon auch Fußball sein. Und der wird natürlich seine Mannschaft auf alles vorbereiten. Ihr könnt auch mal zurückliegen und sowas. Und ich glaube, dass das... ich glaube nicht, bei allem Respekt, weil ich ja Friedhelm Funkel total gerne mag und auch riesen Respekt vor seiner Trainerkarriere habe. Ich glaube nicht, dass das für eine ganze Saison unbedingt noch verfangen würde. Aber für so eine kurze Zeit ist das genau das, was jetzt dieser verunsicherte Kader braucht.
Also einen Punkt brauchen wir auf jeden Fall.
Ihr braucht einen Punkt. Hm. Genau. Und du hast hart Angst, ne?
Ich habe alle, also von, hier ist wirklich von Platz 1 bis 4 ist alles möglich.
Also wenn man auf einer Skala von 1 bis 10, also Angst ist, 10 ist, du hast so Angst, weil irgendwie das, also du hast so Angst, als wie das Produkt morgens in der Dusche, wenn das Shampoo ausgegangen ist. Also das ist 10. Und 1, du sagst, kommt der Betze, ich schieße ihn einfach aus dem Stadion. Wo bist du da?
Ich bin bei 8.
Bei 8?
Ja, ja.
Und ich kann dir sagen, das wird im Laufe der Woche natürlich noch schlimmer.
Ja, das wird auf jeden Fall eine 10,5 wahrscheinlich. Also es ist, ich habe die Buchsen ein bisschen voll. Es ist tatsächlich so. Aber ich
wirst du im Stadion sein?
Ich bin im Stadion, ja.
Also muss ich nur irgendwo dahin, wo es ein bisschen müffelt?
Naja, müffelt weiß ich nicht, aber wenn du die Pfütze irgendwo siehst, dann...
oder glaubst du, dass da 50.000 schwitzen?
Da werden 50.000 schwitzen und die werden...
Ich kann dir auch sagen, du bist nicht alleine. Also ich kenne so viele FC-Fans, die so dermaßen Angst vor diesem Spiel haben.
Ja.
Ich habe immer gesagt, ja, aber einen Punkt hol dir doch. Ne, die haben alle Angst, das stimmt wirklich.
Du, aber also es ist auch wirklich so vor nicht allzu langer Zeit. Nicht? Bist du noch da?
Ja, ich habe gerade den Technikchef gefragt, ob er auch Angst hat.
Ach so.
Er sitzt ja. Da ganz gelassen.
Ja, also ich habe neulich neben Lea Paccarada gesessen, in einem sehr schönen Café draußen gesessen. Und also wenn ich nach ihm gehe, da ist wirklich alles easy und alles locker. Also er ist, ich glaube, ich müsste öfter mit ihm vielleicht Nudeln essen gehen. Dann bin ich beruhigter, so viel kann ich sagen. Aber ich bin auch deshalb beunruhigt, lieber Geysir aus der Vulkaneifel, weil Elversberg... Habe ich jetzt selber hochgequatscht, ne?
Also, ja, das ist wirklich wahr. Jetzt wirst du hier Opfer deiner eigenen Prophezeiung.
Voll. Ich habe Elversberg derart hochgequatscht, dass es jetzt sein kann, dass der FC Köln allen Ernstes gegen Heidenheim in die Relegation muss. So wie ich das Orakel auch schon mal gesagt habe.
Also das kann ich dir übrigens sagen. Elversberg wird das Spiel in Schalke gewinnen. Also da brauchst du dir gar keine Hoffnung zu machen.
Ist das so?
Ja, das ist so. Also wie gesagt, du kannst ja sogar Vierter werden. Ich glaube, für Paderborn ist es in Karlsruhe noch ein bisschen schwieriger, weil der KSC spielt jetzt seit dem zweiten Teil der Rückrunde einen richtig guten Ball. Die wollen zu Hause auch nicht abschenken. Trotzdem traue ich Paderborn auch einen Sieg dazu.
Ja.
Aber Elversberg ist in so einem Flow drin.
Ja.
Jetzt hast du sie so stark gemacht. Wir hatten ja am Anfang immer das Gefühl, wenn sie auf dem Aufstiegsplatz waren oder in Reichweite, dass dann doch der Kopf eingeschaltet ist. Also wie die da mal kurz Braunschweig weggeblasen haben. Und was für Toren. Also Elversberg gewinnt. Das kannst du verbuchen.
Okay, siehst
also
du.
Also du brauchst einen Punkt.
Ich brauche einen Punkt, auf jeden Fall. Weil sonst haben wir wirklich das Problem,
was ich dann auf der, wenn dann auf der Anzeigetafel oder sich so im Radio dann so wabert, oh Gott, Elversberg führt schon 2-0 in Schalke. Da wirst du ja noch, da schwitzt du ja noch mehr am Samstag.
Das wird furchtbar. Das halten meine Nerven wirklich kaum aus. Und ich vor allen Dingen musste dann, ich werde dann einfach meinen Kopf wahrscheinlich irgendwie gegen den Sitz hämmern, weil ich sage, warum hast du Elversberg so hochgequatscht?
Aber also gut. Elversberg ist durch. Also Elversberg wird auf jeden Fall Dritter. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Das glaube ich auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir sehr sicher, am Ende des Tages wird es so sein, dass wir auf Platz 2 landen. Und Elversberg in die Relegation gegen Heidenheim muss und dann haben wir
auch. Du hast doch gerade gesagt, du hast Angst und jetzt bist du dir sehr sicher.
Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Also ich habe jetzt einfach mal deinen Schwung mitgenommen.
Ach so, ja, okay, gut, alles klar, jetzt habe ich es verstanden.
So. Wollen wir auch da nochmal reingucken? Also ich glaube, wir müssen nicht mehr über Düsseldorf reden, wir müssen nicht mehr.
Nein, brauchen wir auch gar nicht. Also, nee. Das sind jetzt die vier Mannschaften, das genau. Haben wir besprochen. Ich finde es untenrum interessant.
Untenrum ist sehr interessant, wie immer.
Untenrum ist sehr interessant, weil Münster halt alles kurz und klein schießt. Das ist wirklich, da haben wir letzte Woche schon gestaunt.
Ja.
Die werden das jetzt in Ulm auch zumachen. Übrigens, ganz kurz dabei. Riesenrespekt an die Fans und die Mannschaft des SSV Ulm am Samstagabend. Also A, wie gut Ulm gespielt hat, das war unglaublich, finde ich, in der ersten halben Stunde mit ihrem Pressing. B, wie die Fans die Mannschaft gefeiert haben, auch eine halbe Stunde nach dem Spiel noch, alles voll besetzt. Fand ich auch klasse von dem Stadionsprecher vom HSV, der in der 83. Minute gesagt hat, Leute, bei aller Euphorie, da ist übrigens eine Mannschaft, die steigt gerade ab. Fände schön, wenn die noch mit dem Applaus und das ganze Stadion geklatscht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da nicht noch irgendwie Häme oder sowas. Also toll vom SSV Ulm. Und unten ist jetzt Braunschweig plötzlich wieder ganz dick dabei. Jetzt hat ja Hannover gestern noch einen Punkt gerettet gegen Fürth, also der Erzrivale. Das heißt, weil Braunschweig zu Hause gegen Nürnberg spielt, führt dann eigentlich auch einen Sieg gegen den HSV. Ich weiß nicht, wie groß jetzt beim HSV noch die Motivation ist, dann die Meisterschale mitzunehmen. Ich hoffe, dass sie groß ist, also dass sie auch, nachdem all dieser Druck erstmal abgefallen ist, das ist sicherlich auch nicht so eine einfache Situation für die Birne. Münster spielt in Ulm und Schalke in der Verfassung, wenn die ein schlechtes Torverhältnis hätten, dann hätte ich gesagt, Schalke geht ab. Also das ist ja auch Wahnsinn, die Entwicklung.
Ja.
Wie viele da wieder mitgelitten haben in Düsseldorf. Aber im Moment sieht es nach Braunschweig oder Fürth aus, unten in der Relegation.
Boah, brutal. Was glaubst du? Ist es Braunschweig oder ist es eher Fürth?
Ich glaube dann ganz am Ende, dass Braunschweig gewinnt und dass der HSV was holt in Fürth. Und damit würde Fürth in die Relegation gehen.
Und bleibt Fürth dann in der zweiten Bundesliga?
Muss man gucken, gegen wen sie spielen. Aber ich glaube, dass der Trainerwechsel tatsächlich da jetzt nochmal was bringt. Also ich sage, Fürth spielt nächstes Jahr zweite Liga.
Glaubst du, ja?
Ja, ja.
Okay, du glaubst also nicht, dass ein Sehnsuchts-Relegationsspiel Cottbus gegen Fürth oder Saarbrücken gar gegen Fürth? Dass das
also über die Causa Cottbus müssen wir auch nochmal sprechen. Da muss ich auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also was Pele Wollitz da seinem Spieler, der nach Rostock geht, vorgeworfen hat. Also er ist schon wirklich harter Tobak. Erstmal übrigens herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch an Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld.
Absolut, ja.
Zwei Mannschaften mit riesem Fanpotenzial, die zurück in der zweiten Bundesliga sind. Dynamo hat noch mal ein bisschen gezittert, aber haben das Trauma jetzt auch abgelegt. Bielefeld ist irre, wie die einfach durch die Liga und durch alles durchfliegen. Bin echt gespannt aufs Pokalfinale. Ja, und Cottbus hat zwei Tore und mehr geschossene Tore vor Saarbrücken. Saarbrücken, die Leistung in Aachen ist mir ein Rätsel. Wird ein sehr, sehr spannender letzter Spieltag. Cottbus gegen Ingolstadt und Saarbrücken gegen Dortmund 2, die auch ja fast die kämpfen dann auch ums Überleben. Aber ich würde Fürth trotzdem in beiden Spielen als Favorit sehen.
Okay. Das ist gut. Bin sehr gespannt.
Ja. Hast du sonst noch was?
Nö. Eigentlich bin ich gut. Also ich bin immer noch ein bisschen in Schockstarre, gebe ich zu. Also ich bin sehr gespannt auf Müngersdorf. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich bin da einfach ein bisschen, du merkst es, ich bin nicht ganz sicher am Ende.
Übrigens, diese Woche wird auch ein großer Bundesligaspieler und Trainer, Dortmunder Pokalsieger 89, Horst Köppel hat Geburtstag, wird 77.
Horst Köppel.
Horst Köppel war Teil der legendären 70er-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, war Nationalspieler und war ja am Anfang auch unter Franz Beckenbauer, Teamchef der Fußball-Bundesliga, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hat mal, wie komme ich jetzt gerade auf Horst Köppel? Ich komme deshalb drauf, weil ich in einem ähnlichen Zustand, wie ich am Sonntagmorgen wach geworden bin, mich nach Karneval mal irgendwann nach Duisburg gefahren, zum Bundesligaspiel Duisburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich hatte abends Karneval mit Wolf Fuß gefeiert. Und Wolf Fuß hat mich abgeholt morgens im Auto und hat das Auto fast gegen die Tanne bei mir vor der Bude gesetzt und hat gesagt, ich kann nicht fahren. Ich habe gedacht, so, mir geht's eigentlich ganz gut. Kennst du das, wenn du morgens, also als du noch früher gefeiert hast, wird man ja morgens manchmal wach und denkt, mir geht's ganz gut. Und irgendwann denkt man im Verlauf der nächsten Stunde, mir geht's gar nicht gut. Und ich hatte eine Live-Schalte beim Spiel Duisburg gegen Gladbach und bekam, oh geil, hier kommt gerade einer mit einer HSV-Fahne auf den Hof vorgefahren. Na, ist das geil.
Das gibt's doch nicht.
Mit einem Cabriolet, mit einer HSV-Fahne und seinem Trikot.
Stefan Kunz.
Ist ja überragend. Und er hat mir direkt schon gewunken. Es ist ganz stark. Nur der HSV. Und dann habe ich bei Horst Köppel in der Live-Schalte habe ich gemerkt, oh, ich habe zu wenig Wasser getrunken und mir wurde nicht gut. Kalter Schweiß. Und ich hatte aber noch drei Fragen zu stellen. Und ich habe mich dann wirklich an Horst Köppel festgehalten, habe das Mikro gewechselt, habe die andere Halt genommen. Der Kameramann hat nach oben geschwenkt und Horst Köppel hat ganz stoisch geantwortet, auch nicht so lange, und sagt dann nach der Schalte, streicht er mir fast väterlich übers Haar und sagt, warst gestern Karneval feiern oder was?
Nein.
Doch. Horst Köppel hat mich in der Live-Schalte gerettet. Stark von ihm. Herzlichen Glückwunsch.
Wenn der Ball wirklich drin war, ist das große Scheiße. Ich habe noch nie eine so schlechte Stimmung im Bus erlebt. Es war kein Licht an und niemand hat Skat gespielt. Wir sind an ein Limit gekommen, wo es im Moment nicht drüber geht.
Wer sagt das?
Horst Köppel.
Echt?
Ja.
Ist das geil.
Oder? Es war kein Licht an und niemand hat Skat gespielt. Scheiße.
Ist das geil. Es ist ja Weltklasse. Herrlich, herrlich einfach.
Und wer keinen Tropfen Wasser mehr in sich hat und sich an Horst Köppel festhalten kann und dazu noch Aufsteiger ist.
Ja, jetzt waren sie. Der hat sogar einen Schal an, ein Trikot und die Fahne gesehen. Unfassbar. Und ich kann mich jetzt wieder an Horst Köppel aufhalten und ich bin zurück in der ersten Bundesliga. Festhalten, das ist alles überragend.
Mehr geht einfach nicht. Dann hat zumindest Thomas Wagner heute mal wieder eins, nämlich
Eier. Nur der HSV.